Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Also ich vermisse diese crazy people. Ich habe einmal für eine Geschäftsführer gearbeitet als Programmchef, der hat gesagt, du bringst alle diese Idioten, diese crazy people hier im Sender. Ich sage, ja, das ist, was du an eher brauchst. Du brauchst Leute, die, ja, der kann nicht mal Deutsch. Ich hatte eine Verkehrstyp, der hieß Ingo Haag, war Anfang Mitte der 90er Jahre. Er kam aus tiefsten Osten, also wirklich irgendeine vergessene Ecke von Brandenburg. Und er konnte nicht mal Deutsch, aber der war so geil, der war super. Der war so eine Ostmucke. Jede kleine Zelt, wo eine Diskothek war, war dabei. Er saß da einen Morgen, da war schon Gerlinde in der Morningshow damals. Und also jetzt Verkehr mit Ingo Haag und er sagt so etwa wie in der Lise-Meitner-Straße, heute wird gebauarbeitet. Und dann geht man, und die haben sich ins Studio alle angekickt und haben gesagt, Gebauarbeit, ist das ein Wort? Und jeder hat es geliebt, weil er, weißt du, Samba-Party, wenn er ja mal Songs angesagt hat, war bei ihm Samba-Party. Und ich liebte das. Du musst ja, es war gerade nicht fehlerfrei.
Na klar.
Wo du das Gefühl hast, das sind Leute wie ich. Ja. Da höre ich mal gern hin oder ich schaue das mal. Und ich liebte solche Leute.
Ja.
Die waren ein bisschen schwierig. Ja, ja, du musst ja, weil ein paar Regeln gibt's. Ich meine, deswegen findest du keinen mehr, der wirklich Radio machen möchte, glaube ich. Weil du kannst, jeder kann im Internet sein Ding machen.
Mhm, ja.
Und er hatte nicht kein alter Army, der sagt, aber hier sind die Regeln, da musst du ja hier reinpassen ein bisschen. 1, 2, 3, 4. Habe ich voll gelabert.
Aber ja, alles gut, legen wir jetzt los, würde ich sagen, oder? Dann ich fange einfach mal an, ich begrüße einfach mal die Hörer.
wir
sind ja schon mit dem Gespräch. Wir haben noch ein paar Hörer, ich muss ja noch begrüßen. Deswegen sag ich mal, hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Wir sind schon mitten im Gespräch und ich wollte aber euch noch Hallo sagen und freue mich sehr, dass ihr da seid. Und ich freue mich sehr, dass mein heutiger Gast da ist, denn ihr habt ihn jetzt schon gehört. Viele von euch werden seine Stimme erkannt haben. Für die drei Leute, die seine Stimme nicht kennt. Dieser Mann ist eine absolute Legende. Der Mann hat quasi Radio in Deutschland cool gemacht und Radio aufregend gemacht und zu dem gemacht, warum wir es alle lieben. Und in Berlin ist jeder mit seiner Stimme aufgewachsen. Jeder kennt ihn. Maria, meine Frau, war auch ganz aufgeregt, dass er heute hier ist. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig, heute diese Legende hier bei mir im Studio begrüßen zu dürfen und ein bisschen über die Good Old Days quatschen zu können. Herzlich willkommen, Rick DeLay.
Alter, ich kann jetzt gleich den Raum hier verlassen. Nach dieser Ankündigung kann es nicht besser werden.
Aber man muss ja wirklich sagen, du bist ja, also der alte Army Rick DeLay ist ja ein geflügeltes Wort, das jeder kennt.
Aber also wirklich bei die Nummer bin ich immer rot ins Gesicht, weil das klingt so immer für mich, als ob irgendjemand hier seinen Plan vorhat und da ziehen wir durch und dann bin ich ja jetzt 100.000 Jahre später immer noch da.
Ja.
Aber es war echt wirklich ein Zufall nach dem anderen. Ganz viele nette Leute, die mich geholfen haben, einfach nur so, ja. Nicht weil ich irgendwas hatte.
Naja, aber sie hätten dir nicht geholfen, wenn du nicht auch nett gewesen wärst.
Ja, das war wirklich der beste Beispiel für mich als Zufall. Ja. Ich habe Ende der 70er Jahre von AFN Frankfurt aus abends eine Sendung gehabt, der hieß Old Gold Retold. Es war, wenn nicht die erste, eine der ersten Wunschsendungen, die ich ja später überall auswuchs von Wunschsendungen. Das ist ein Satz für einen Army. Und ich hatte einen Fan, das ich nicht kannte, der wohnte in Berlin.
Ja.
Und so, ich wollte raus aus Frankfurt, war nicht meine Welt. Und da haben sie gesagt, okay, ich war damals noch in die Militär. Und die haben gesagt, wir haben eine Stelle in Berlin.
Ja.
Und da musst du nur ein Jahr dienen und dann kannst du abhauen, wie du willst. Weil ich wollte zurück Richtung Thailand, Philippinen, so in der Gegend. Und ich habe gesagt, okay, dann gehe ich mal hin. Und als ich ankam, war dieser junge Deutsche da im Sender, der jeden Abend meine Sendung gehört hat, war von Frankfurt aus, habe ich ja überall ganz Europa gesendet abends. Und er sagt, ja, ich bin Fotograf und Manager und kennst du Nina Hagen? Und ich sage, nee, wer ist Nina Hagen? Keine Ahnung, wer das ist. Und er hat sich vorgestellt, er sagt, hello, my name is Jim Rakete.
Ja.
Und ich...
Der ja eine Legende auch ist.
Inzwischen, ja. Der war damals auch so eine Mini-Legende.
Ja.
Also, der hat, glaube ich, bei Rocky, ein Musikmagazin, Fotos gemacht und war gerade angefangen, sein erste große Coup zu machen, als Nina Hagen kam rüber.
Mhm.
Und er hat diesen Band, die ehemalige Lokomotiv Kreuzberg hießen sie, den zusammengetan und hat mit Sony damals ein Novum, zwei Verträge gemacht, eine für Nina und eine für den Band. Was zwei Jahre später, als Nina sich verpisst hat, den Band gerettet hat, weil die müssen ja noch, Sony musste mit denen noch ein Album machen. Was ja auch da der Anfang von der Spliff Radio Show war, war auch so ein Zufall für mich. Aber auf erstmal, Jim war da, hat gesagt, ich bin ein großer Fan und komm, ich zeig dir Berlin. Und wir sind abends um die Häuser gegangen. Und wenn du damals in West-Berlin mit Jim Rakete unterwegs warst du König.
Der war also der Bürgermeister von Kreuzberg.
Volle Tor. In Zossener Straße war die Fabrik Rakete.
Ja.
Und Jim nahm mich überall mit, hey, das ist der Rick, der ist von AFN. Und so, ich war sofort, erstmal musste ich kein Bier bezahlen.
Und, das war sehr gut.
Ja, sehr, sehr cool. Und die Türen waren überall für mich offen.
Ja.
Jims Verdacht. Und das habe ich nicht geplant. Das ist nur noch so passiert. Und da habe ich dann natürlich diese ganze Berliner Künstlerszene und Musikszene kennengelernt. Es war einfach unbeschreiblich.
Ja.
West-Berlin, Ende der 70er, Anfang der 80er, waren wir total Multikulti.
Ja.
Was man ja jetzt versucht, hier irgendwie hinzukriegen, aber damals hatten wir es schon. Ne?
Ja.
Ich könnte, auch wenn ich ein amerikanischer Soldaten war, sitze ich in einem besetzten Haus in Kreuzberg auf einer abgerotzten Matratze mit Hermann Broth und Nina Hagen und die singen mir die Grace Kelly Bing Crosby Version von True Love ein in mein Aufnahmegerät.
Ja.
Also es war eine Zeit, wo jede Zeit hat für jemand anders.
Ja.
Nicht immer der gleiche Meinung, aber so nach dem Motto, mach dein Ding, ich mach mein Ding, lass mich in Ruhe.
Ja.
Und es war eine sehr aufregende Zeit. Und durch diese, ich quatsche zu viel, ne? Ja,
überhaupt nicht. Ich bin so fasziniert, weil das ist, also ich bin, als du in Frankfurt angefangen hast mit der Sendung, bin ich geboren. Da bin ich gerade auf die 76 bin ich gerade auf die Welt gekommen. Deswegen, ich liebe diese Geschichten aus dieser Zeit in Berlin, weil das ist eine, also es gibt zwei Zeiten, zu denen ich gerne gelebt hätte, wo ich gerne dabei gewesen wäre. Das ist diese Zeit in Berlin und die frühen 70er in New York, so Paradise Garage und so. Das hätte ich auch super gerne miterlebt. Und das deswegen, ich höre diese Geschichten so gerne. Ich bin sofort Feuer und Flamme und staune über alles, was du aus der Zeit erzählen kannst. Und habe natürlich auch sofort 1 Million Fragen zu der Zeit. Also hast du zum Beispiel eine ganz einfache Frage, hast du jemals David Bowie oder Iggy Pop getroffen?
Jein. Ich war oft, Romy Haag, sagt er das
was? Na klar, natürlich, tolle Künstlerin.
Die Muse von David Bowie.
Genau.
Und Romy hat in der Vogelstraße in West-Berlin eine Cabaret, der hieß Chez Romy Haag.
Chez Romy, legendär, genau.
Ja, war ja auch.
Ja.
so eine kleine Tisch, halbe Meter rund, 100 Euro, Flasche Champagner,
klar.
Flasche Champagner, auch 100, 150. Ja. Also, aber die EFN Disc Jockeys und ich habe damals, ja, kein Problem, er ist sehr von EFN, das ist der einzige Sender, der Popmusik spielt den ganzen Tag. Ja. Ich bekam immer einen Platz da. Oder? Und die waren ja oft da drinnen, als ich drin war, aber das war nicht. Ich habe gestern ein Telefoninterview gehabt mit irgendjemand, auch, der kommt auch aus Oberwessiland irgendwo, NRW, keine Ahnung, und hat ja auch wegen David Bowie und Iggy Pop gefragt und alles. Und das ist, weißt du, das hat kein Arsch interessiert in den 70er Jahren.
Ja, eben, das ist wahrscheinlich.
Das ist, hey, die waren hier, ja, okay, aber in Berlin mindestens, es ging nie darum, oh, ich sitze neben einem Promi, sondern, ja, ist irgendwie, ich hab's in den 80er fand ich so cool, Billy Idol war fast ein Wahlberliner. Ja. Der war fast jede Wochenende hier. Und er sagte, weil er könnte hier sein Bier in Ruhe trinken. Das hat ja auch keinen Arsch interessiert, ob er neben David Bowie gesessen hat. Unwichtig. Ja. Oder neben Billy Idol. Und insofern, ja, die waren da.
Hat man trifft gesehen?
Sich, alle haben sich bei Rumi getroffen, sowieso. Und als ich richtig in Geschäft kam, also diese Band Lokomotiv Kreuzberg, später Spliff, die müssten noch ein Album liefern für CBS, Sony, glaube ich. Und Nina war weg und die wussten nicht, was sie machen sollen.
Die ist ja nach Hamburg gegangen, weil die keinen Bock mehr hatte und so und hat dann da mit anderen Leuten.
Die hat die ist abgehauen. Ah, und dann das nächste, was man sie gesehen hat, war mit Hermann Broth irgendwo in der Paradiso Club. I don't know. Es war, und auf jeden Fall mussten sie, die wollten, obwohl sie gut, wie man hinterher weiß, gut singen können, also Herwig und Manner und alle können, aber sie wollten nicht wieder so eine deutsche Nummer machen, weil das wird immer angelehnt an Nena. Ist es so gut wie Nena? So machen wir was ganz anderes. Und da war eine, also Jim hat gesagt, the band möchte eine Rock-Opera über das Radiogeschäft schreiben. Ja. Und du bist dick drin, du musst jetzt schon mal, willst du mit uns ein bisschen was schreiben? Er hat gesagt, ja, klar, sounds like fun.
Ja.
Und da gab es eine Gruppe, der hieß Busby Berkeleys. Das war so eine Comedy-Gruppe. Drei Typen. Und der eine von denen, sehr benachteiligte dritte Künstler in dieser Gruppe, Busby Berkeleys, hieß Alf Klimek. Und den haben sie geholt als Lead-Sänger für diesen Star, Rocco J. Fanzo. Und wir haben ja geschrieben, eine ganze Rock-Opera in Jim's, eigentlich in Jims Fotostudio in der Zossener Straße. Und das ist gut gelungen, also war eigentlich super. Und für mich war das abgelaufen. Ja. Dann kriegte ich zwei Wochen später einen Anruf von Jim wieder, wir müssen im Studio gehen und das mal aufnehmen. Könntest du denn die Teile sprechen, die du geschrieben hast?
Ja.
Okay, wenn du willst, Geld ist immer schön, gehe ich, mache ich. Und wir haben das gemacht. Und dann waren die Tape, Udo Arndt, ein sehr bekannter Berliner Produzent, war dabei, hat das alles schon mal, war cool. Und ein paar Wochen danach, Jim rief mich an und sagt, wir gehen auf Tournee und wir finden niemanden, der den Disc Jockey spielen kann. Würdest du das machen? Okay, ich mache mir 30 Tage Urlaub von EFN. Wir haben 33 Shows in 30 Tagen gemacht, quer durch Deutschland, auch in Paris und London in die Marquee Club.
Wow.
Ich habe so eine Steifi, Alter. Du bist auf dieser Bühne, oh sorry. Du bist auf dieser Bühne, wo alle da gespielt haben in die Marquee Club. Und du sitzt da mit Spliff. Es war crazy. Und in Berlin warst du der König von Deutschland.
Na klar.
Ne? Also wir haben die ersten drei Shows, die wir gemacht haben, sollte ein Show sein in der Kant Kino. Das war eine sehr beliebte, bekannte Venue in logischerweise in der Kantstraße. Und dann auf einmal wurde es zwei Shows, weil die ausverkauft waren. Und der zweite Show ist auch schon mal ausverkauft. Und der dritte, also drei hintereinander.
Ja, wow.
CBS Sony hat nicht geglaubt an dieses Projekt. Ja. Es gab ja kein Geld. Das heißt, damals gab es immer Pins und T-Shirts und nichts gab. Und die Leute haben selber Pins und alles gemacht. Ja. Fanartikel selber gemacht. Wir kicken aus, ich würde es nie vergessen, wir schauen so aus der Hintertür von der Kant-Kino und sehe, wie sie Spliff-Radio-Shows mit. Wo hast du das her? Ich will auch eine haben. Also es war wirklich ein Riesenerfolg für uns alle, nicht für der Band, weil es kostet der Band viel Geld. Die Einzige, die nicht verdient haben in dieser Nummer, war Spliff.
War die Band.
Also Elf hat verdient, ich habe verdient und die Roadies und alles. Wir kamen zurück nach Berlin und haben dann 3 Nächte, glaube ich, in der Metropole, in einer großen Veranstaltung. Und dann war es vorbei. Eine große NRW, Neue Deutsche Welle Veranstaltung in der Waldbühne. 22.000 Leute, alle da. Und die ganzen Potpourri von Berliner NDW-Bands.
Ja, und so.
Alle da. Ja. Und ich ja als Moderator, das war so geil, Alter. Ja. Aber auch alles Zufall, es ist einfach ein Scheißding passiert. Es ist wie der Typ in Filmen, der immer Pech hat. Ja. Der macht was und es wird schlimmer. Und hier. Aber es war immer besser, es war geil. Also immer besser. Ich war, ja. Also das war für mich so ein Grundstein, wie geht's jetzt weiter in Berlin.
Aber hast du mal, als ihr diese Tour gemacht habt mit Spliff, und das ist ja, man muss ja sagen, die 70er Jahre waren ja noch die große Zeit des Rocktheaters, wo Bands immer so wirklich so eine Art Rockmusicals, Rockopern gemacht haben, auf die Bühne gebracht haben. Als du da mit denen getourt bist und ja, wie gesagt, in Marquis überall aufgetreten bist und Touren ist ja sowieso geil, das macht ja Spaß, mit einer Rockband auf Tour zu gehen und so und Rockstar zu sein und so. Gab es da nicht so den Moment, wo du gedacht hast, vielleicht sollte ich eher in die Richtung, vielleicht sollte ich eher selber Musik machen, selber Rockstar werden, als nur mit denen zu sprechen?
Es war mir schon klar, ich habe das Glück, ich war ein bisschen älter.
Ja.
Ich war ja über 30.
Ja.
Natürlich denkt man, wie geil wäre das denn? Aber es war mir klar, ich war damals und bin immer noch nur ein Radio-Disc-Jockey. Es kamen ja andere Dinge dazu, aber ich habe zwar ein paar Sachen gemacht, aber auch da Zufall gab es. Ich habe irgendwann mal aufgehört, zu Drogen- und Alkoholabhängig zu sein.
Ja.
Und habe da als
gute Entscheidung.
Ja, sonst wäre ich nicht mehr da. 81 war das. Und ein guter Freund von mir war ein amerikanischer Künstler in Berlin. Der hat ja ganz viel Dinge produziert, sehr viel Studioarbeit. Tom Cunningham. Der hat ja auch Casablanca von City produziert in Ost-Berlin.
Ja.
Und wir fingen an, ihn zusammen zu schreiben, Songs. Und eine Song, die wir geschrieben haben, war für Spliff, weil während der Spliff-Radio-Show haben sie immer Sweet Jane als Zugabe gemacht.
Ja.
Alle haben es geliebt. Und jetzt waren sie gerade dabei, auf Tournee zu gehen mit 85555. Und ich habe gesagt, hey, ich würde euch eine eigene Song schreiben, vielleicht gefällt es dir.
Ja.
Tom und ich haben das geschrieben. Hat denen aber nicht gefallen. Ich sage, okay, kann ja mal passieren. Jeder weiß, wenn er anfängt, Musik zu schreiben. Und zu der Zeitpunkt war Tom mit Norman Asgard im Studio, ein Teens-Album zu machen.
Ah ja.
Und Tom hat den Song für Uwe Schneider gespielt und für Norman. Die haben gesagt, geil, wie geil ist das? Und es war der letzte Single von der Teens-Album, bevor die auseinandergingen. Es hieß Rock and Roll is just a state of mind.
Ja.
Was ein Satz war, den ich ja schon von Jim Rocchetti geklaut habe. Aber es war geil und wir haben so einen Song auf dieser Teens-Album. Und Norman, der Produzent von der Teens, hat in seinem Haus, also ein richtiges Aufnahmestudio, was damals fast Anfang der 80er Jahre, Novum.
Na klar.
Und er rief mich an und sagt, hey, ich würde jetzt eine Disco-Version von Walk on the Wild Side von Lou Reed machen und brauche jemanden, der die Demo macht. Kannst du vorbeikommen und mir die Demo einrappen?
Ja.
Ich gesagt, klar, kein Problem. Bin am Wochenende dann zu Norman, in sein Studio. Wir haben das Ding aufgenommen. Und er hat gesagt, als wir fertig waren, weißt du was? Das klingt so geil. Wir veröffentlichen das Ding. Ja. Ich brauche niemand anders finden, der das machen kann. Und so haben wir schnell ein Band zusammengetan für den Video.
Ja.
unter anderem mit Bruce und Bongo, die später Bruce und Bongo
geil,
war.
Huh?
Everybody's geil. Also Bruce hat Bruce Hammond hat Schlagzeug gespielt. Und Bongo war dabei. Ich glaube, ich hatte Keyboard. Nee, Saxophon vielleicht. I don't know.
Yeah.
Aber es ist auch schon wieder dieser kleine Kosmos von Ausländern in Berlin, die alle Musik gemacht haben. Und da haben wir, sorry world, zwei Nutten am Kudamm gefunden, die im Hintergrund gesungen haben.
Wie es ja auch
im haben.
Song gesagt wird. Da sind sie auch Prostitute.
Genau. Wahrscheinlich der falsche Ausdruck von mir, aber ich bin Ausländer, ich kann kein Deutsch. Also, wir haben diesen Video gemacht und der Song war, glaube ich, Nummer 1 in Südafrika, ein totaler Flop in Deutschland.
Ja.
Aber ich dürfte ja ein Video machen. Hast du nie gespielt, du Sack.
Aber ich habe es heute gesehen. Ich habe es heute noch, auf YouTube kann man es noch sehen. Es ist sehr lustig, du hast so ein Bandana an.
Ja,
und,
also, tut eine weiße, hat nicht schon mal eine Frau, die vorbeikommt, hier so eine weiße Lederjacke und hier dies und das. Und also ist auch der Proof, also die Beweis dafür, dass ich keine Zukunft hatte als Künstler. Aber ich fand immer, hast du bestimmt selber erlebt, wenn du nah genug an Bands rankommst, einen Künstler und erlebst, was da abgeht und alles,
It's magic.
It's magic. Yeah. Du wirst nie ein großer Freund von irgendeiner von denen, weil die sehen dich alle 6 Monate, wenn sie wiederkommen. Nils, wie geht's, Alter? Oder Rick, cool. Aber, also ich habe eine sehr schöne Beziehung gehabt, also nicht Beziehung, aber Freundschaft mit Phil Lynott von Thin Lizzy.
Ja.
Der war auch oft in Berlin, nicht nur zu spielen. Und der Scott Gorham, sein Gitarrist, war ein Ami.
Ja.
Und so da war der Verbindung. Gorhams Schwager war Bob Siebenberg, der Schlagzeuger von Supertramp. Wir haben uns oft gesehen und kurz bevor Phil von Überdosis gestorben ist, hat er er schrieb Bücher und Poesie und Prose und alles neben den Songs. Er hat eine neue Wohnung bekommen in London und er hat mir geschrieben, hey, nächste Mal, wenn du in London bist, komm vorbei, hier ist die Adresse und die Telefonnummer. Und das hat er geschrieben in sein neuestes Buch, das er mir geschickt hat.
Ja.
Und ist kurz danach gestorben. Den Buch habe ich abgelagert bei meinem Sohn, habe gesagt, heb auf, das ist für Leinhardt, Alter. Das ist ja. Und so, es ergab sich
Connections
und auch wo Leute, die einfach sympathisch waren, da kennst du es aber, wo du sagst, der ist ein Arschmiller, der kann gut singen, aber nicht mehr mehr. Aber ein anderer, wo du sagst, hey, cooler Typ, das ist super.
Das war ja ein bisschen auch dein Vorteil, also du sozusagen, du hattest ja als der alte Ami Rick Delight zwei Vorteile als Radio-DJ in Berlin. Einerseits warst du natürlich sofort unter allen Stimmen in Sekunde 1 wiedererkennbar. Man wusste sofort, okay, dieser Akzent, den hat ja keiner, das ist der alte Ami Rick Delight. Aber auch, du hast mal erzählt, dass das so ein Interview super war, weil die Künstler alle froh waren, dass sie mal mit jemandem, also vor allem die Amerikaner, du hast mal Glenn Frey getroffen, der dann gesagt hat, oh, finally kann ich irgendwie normal reden und muss nicht so überdeutlich sprechen, damit die europäischen Journalisten
mich
verstehen.
Ja, das ist mir tatsächlich passiert. Zum Glück war ein Interview, weil ich so nervös war, dass ich verehre die Eagles.
Ja.
Also Eagles sind für mich das.
Wir haben sie dir auch hier heute als Foto hingestellt, damit du dich wohlfühlst.
Und hier, Glenn Frey von den Eagles war auf Tournee Mitte der 80er Jahre, einer von seinen Solo-Songs, He Does On oder irgendwas.
Ja.
Und ich habe ein Interview mit ihm bekommen, ich war so aufgeregt. Und die haben gesagt, ja, so wie das ist, Suite in the Dingsbums Hotel und der war in Berlin, ich musste nirgendwo hingehen.
Ja.
Und ich habe gelernt von einer sehr bekannten amerikanischen Interviewerin.
Ja.
Sie hat gesagt, das Problem bei einem Interview ist, der Künstler weiß gar nichts über dich und er weiß oder sie weiß, dass du weißt alles über sie.
Ja, naja, klar, das ist ein totales Ungleichgewicht. Ne?
So ein bisschen Hummel im.
Ja.
Und sie hat gesagt, der Weg darum ist so eine kurze Ding, Vorstellung. Eine Minute, 2 Minuten, wer du bist, was du magst und worum geht's.
Mhm.
So, ich kam in diese riesen Suite und da ist Glenn Frey. Und sag, hey, hi, I'm an American, but I work at a German radio station and I got two kids and blah, blah. And this is a, you know, I'm a big fan and this is going to be. And he goes, oh. Er sagte mir, ey, ich bin unterwegs jetzt überall in Europa.
Ja.
Und bei dir kann ich endlich mal Slang benutzen, weil ich nur praktisch Hochenglisch benutzt habe, weil er wollte, dass die Leute verstehen, was er sagt, gerade bei Glenn Frey, der solche Texte schreibt, wo man es irgendwie verstehen muss.
Ja.
Und er hat gesagt, wie geil. Und ja, es war super. Ich habe Dinge gesehen, die du gar nicht glauben würdest. Ich nenne nicht die Senderanstalt, aber es war ein öffentlich-rechtlicher Sender, Plattenfirma hat uns alle nach London geschickt, um Interviews mit Queen zu machen.
Wow.
War geil, war sehr geil.
Yeah.
Und ich habe Brian May gehabt vor meiner Nase in diesen Suiten. Wir haben ja getalkt und gequatscht und bla bla bla. Und kamen ja zwei junge Redakteure oder Discjockeys oder keine Ahnung, von irgendwo in Westdeutschland.
Yeah.
Und haben dann ein Interview gemacht, sehr schlechte Englisch, sehr schlechte Englisch. Aber ich dachte, okay, der hat ja so ein bisschen rausfummelt, was die wollen.
Ja.
Und sehe dann danach, wie sie in die Ecke stehen und rätseln über, was er gesagt hat. Die haben sich irgendwelche Scheiße zusammengetan. Dann sagte, dann hat Brian May gesagt, bla bla bla, was er natürlich nicht gesagt hat. Aber es war, oh Alter, das geht doch gar nicht. Also, very strange. Also, umgekehrt geht's auch.
Inwiefern?
Weil du
deine deutschen Gäste nicht verstanden hast.
Naja, ich habe angefangen zu arbeiten bei Rios.
Ja.
Und die waren sehr lieb zu mir und wirklich, also jede Tür aufgemacht. Aber mein Deutsch war unterirdisch.
Ja.
Und wir waren in Montreux, gab es da früher ein NAB, National Association of Broadcasters Europe. Immer in Montreux, 3 Tage Künstler spielen, vorstellen, bla bla bla. Und ich habe wirklich, wenn ich AFN verlassen habe, habe ich 400 Interviews mitgenommen auf Band.
Ja.
Und als ich anfing bei Rios, war ich ja als Army, haben gesagt, geht, ich habe jede Plattenfirma wusste, wenn du nach Berlin kommst oder irgendwas, rede mal mit Rick, weil ich wirklich information geil war. Ich wollte wissen, wie ticken diese Leute.
Ja.
Und kam die Plattenfirma-Tante zu mir und sagt, morgen sind die Scorpions hier. Willst du ein Interview machen?
Ja.
Hat gesagt, sofort, ja, geil, na, mach ich. Ich glaube, es war zu der Zeit von Winds of Change.
Ja.
Die sind gerade aus Moskau oder irgendwas nach Montreux gekommen. Ja, klar, natürlich machen wir das. Und am Abend dachte ich, scheiße, ich kann kein Englisch-Interview mit der Scorpions an einen deutschen Radiosender schicken. Das muss ein deutscher Interview sein, aber mein Deutsch ist unterirdisch.
Ja.
Er hat gesagt, du hast zugesagt, du musst irgendwie da rein. So, nächsten Morgen auch schon wieder hier große Suite im Hotel in Montreux.
Ja.
Und da ist Klaus Meine und ich weiß nicht.
Kann man ja schnell übersehen, der ist ja so.
Ja, nee, der hat einen großen Stuhl. Und meine Devise ist immer, die Wahrheit sagen.
Ja.
Ich gehe da mal rein, habe gesagt, Jungs, so sieht's aus. Ich arbeite bei Rios, diese Sender kannten sie.
Ja.
Aber mein Deutsch ist so unterirdisch, ich kann kein Interview mit euch machen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie das. Und Klaus Meine hat gesagt, und dafür liebe ich ihn bis heute, er hat gesagt, Alter, kein Problem. Du stellst deine Frage auf Englisch. Und wir antworten auf Deutsch. Und so habe ich die ganzen Interviews mit der Scorpions gehabt und dieses Band dann abgeschickt, wieder nach Berlin, wo sie nur mich rausschneiden müssen und eine deutsche Frage da. Und hat gesagt,
genial.
Ja, yeah, weil, you know, Künstler können auch Pisser sein. Die können ja sagen, hey, wenn du nicht kannst, was machst du denn hier? Die Nummer, ne?
Aber hast du im Laufe der Jahre auch die Erfahrung gemacht, dass je größer der Künstler ist, also je größer der Star ist, desto entspannter sind die, wenn man mit ihnen arbeitet. Also ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass so Künstler, die gerade so up and coming sind, die sind meistens die schwierigsten und wollen irgendwie sorted M&Ms oder so, aber die so die richtigen Stars sind, die sind immer super gentle und sind immer cool zu einem.
Ja. Ja, du hast recht. Also die meistens.
Ja,
gibt's immer
klar.
Eine Ausnahme.
Meistens,
jeder hat einen schlechten Tag. Ja. Das kann ja auch sein. Ja. Du musst Interviews heute machen. Ich war ein paar Jahre her, Alice Cooper war in Berlin und hat Interviews gemacht und arbeitete bei Radio Bob. Ja. Das ist so ein Rocksender in Deutschland.
Ja.
Und die haben gesagt, hey, Alice Cooper kommt nach Berlin, vielleicht kannst du ein Interview mit ihm machen. Wir machen einen Termin. Er hat gesagt, okay, super, mag ich ja, geil. Und ich kam da rein und da ist der Tourmanager. Ich schaue ihn mal an, er schaut mich an. Wir kannten einander, aber wir haben uns das letzte Mal gesehen, 1977, in Huxleys Neue Welt. Er war Tourmanager für The Runaways. Terrible Interview, die waren so high und ich habe dann auch noch mich weggeraucht. Aber wir haben eine Tante, die die Fotos gemacht hat, Video. Ja. Ein Video war neu damals.
Ja,
ich habe eine Fernsehsendung, die hieß Rock Scene 77 für AFN. Und da sollte ich ein Video-Interview machen mit The Runaways. Und wir haben es gemacht, also alle so high und so weggeblasen, es ist unglaublich. Joan Jett, total nett, alle die Mädels, super.
Ja.
Wir kamen nach Hause und da war nichts auf der Videorekorder. Gar nichts. Und dieser Typ war da, aber der hat ja alle schon mal. Und so haben wir darüber gelacht, weil er fragte mir, was ist aus dem Interview geworden? Er sagt, gar nicht, weil wir ja nichts hatten. Und so hat er mir gesagt, okay, Alice, das, wir sind jetzt 2 Wochen unterwegs und er macht jeden Tag Interviews bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Und heute ist sein letzter Tag.
Interviewtag, ja.
Und du bist der letzte Interview.
Ja.
Und er hat mir so ein paar Tipps gegeben. Frag ihn das nicht, frag ihn das nicht. Das ist, weil du willst, weißt du, das kann ganz schnell schief gehen.
Ja, klar. Ja,
dann sagst du, Alice, Alter. Jetzt. Ja. Und dann sagt er, hey, wie kommst du so doof vor? Und es war genauso, wegen seinen Tipps könnte ich da mit ihm ganz entspannt sitzen und hey, und alles cool. Und du lernst viele Leute kennen, die dann auch, wie gesagt, sind Zufall. Wie ist das? Also Peter Schwenkel habe ich viel zu verdanken. Der kannte mich natürlich von der Spliff Radio Show.
Ja.
Und der hat eine Konzertreihe angefangen, All die Nacht des Jahres.
Ja.
Und es war damals, sollte bei Rios stattfinden.
Ja.
Und damals war Peter nicht der große Nummer, was er jetzt ist. Der hat ja noch, glaube ich, der wohnte hinter die Waldbühne in einem Trailer. Ja. Gerade weil die Erlaubnis bekommen, wieder Rockmusik dort zu machen.
Ja.
Weil nach den die Rolling Stones in 64, glaube ich, das Ding auseinandergenommen haben, dürfte kein Rockmusik da sein.
Da hatten die, glaube ich, die Hells Angels als Security und die haben irgendwie auch noch, haben nicht sogar noch einen abgestochen oder so, das war ganz dramatisch, die Stones in der Waldbühne. So. Yeah.
Ja, die haben die Fans. Also was passiert ist, very German, um 22 Uhr muss es zu Ende sein.
Ja.
Na? Ja. Wir haben... Und 22 Uhr waren die Stones nicht zu Ende. Und Otto Normalverbraucher hinter die Bühne hat einfach den Strom abgeschaltet.
Ja. Genial.
Genial. Und da haben sie alle ausgerastet. Ja. Und das war bestimmt fast 20 Jahre später, als Peter die Erlaubnis bekommen hat, dort Rock-Konzert zu veranstalten. Ja. Es waren die Harleys, also richtig heavy Rockers. Und wir haben da viele zusammen gemacht. Ich durfte das dann moderieren. Und dann hatten wir Interviews bei AFN gemacht. Auch grausam, die Harleys sind alle, that's a long story. Aber er wusste wegen der Spliff Radio Show und dann mit den Harleys in der Waldbühne, dass ich das könnte.
Ja.
Und bei Rias, bei diesen, die erste von dieser Sender, Konzertreihe, All die Nacht des Jahres, wollte keiner auf die Bühne. Und Peter sagte, der Programmchef von Rio 2, frag mal Rick, der macht das mit einer Arschbacke, es wird kein Problem.
Ja.
Da, er fragte mich, ich sagte, hey, ja, klar, gibt es da extra Geld dafür? es war shaky. Ich meine, dass abgesehen von der Spliff-Nummer vor 22.000 Leute zu stehen und irgendwie ausdenken, was sage ich jetzt, war crazy, aber es war ein Abenteuer und ich sage, okay, mache ich das. Und ich habe da bis in der 90er Jahre immer jedes Jahr die All die Nacht des Jahres Das ist auch Zufall, weil keiner wollte es. Peter sagt, frag mal Rick. Und weil du sagst, jeder kennt dich. Naja, wenn jeden Sommer 22.000 Leute vor deiner Nase sitzen und da...
Hast du irgendwann einmal jeden da gehabt?
Ja, ich weiß, weißt du auch, Musik bindet. Also gerade in deiner Pubertät und Jugendjahre, Music is everything, oder mindestens war es schon. Und du bist da, du präsentierst das. Du sagst, hey, hier, hab also geile Gigs gehabt. Aerosmith kam nach Berlin, West-Berlin, war es, glaube ich, immer noch West-Berlin. Und ihre Idee war, Fans zu treffen. And the Fans sollen dann Fragen stellen. Ja. Und die würden direkt an der Fans die Antwort geben, statt durch einen Disc-Jockey.
Ja.
Und eine Plattenfirma brauchte irgendjemanden, der Englisch und Deutsch könnte. Mein Deutsch ist nicht das Beste, aber es ging.
Ja.
Und zwar bin ich mit denen durchgegangen. Künstlerhaus Britannien war so
in Kreuzberg.
In Kreuzberg. Mhm. Und dort haben wir diese ganzen Fans eingeladen. Und da stand ich mit den vier Jungs von Aerosmith und habe die Fragen übersetzt und die Antworten. Und die haben ja ganz viele Fotos gemacht. Und ich glaube, es ist Get a Grip Album, wo es eine Beilage ist. Und da stehen wir alle zusammen vor diesen ganzen Fans in der Künstlerhaus Britannien. Auch Zufall, das wusste ich nicht. Sollte nicht sein. Wir sollten nur noch, aber es war eine geile Foto, weil du siehst, in der Meute von German Fans, die ja sofort erkennbar sind, und die Aerosmith. Wobei das habe ich, das habe ich auch vergeigt am Anfang. Das war so grausam. Es hatte irgendjemand von der Plattenfirma mich sagen müssen, Steven Tyler heißt Steven Tyler.
Ja.
Nicht Steve, nicht Stevie, nicht er will Steven.
Ja.
Keiner mehr was gesagt.
Ja.
Sie kommen in der Künstlerhaus Britannien, wollten ein kurzes Meeting, bevor es losgeht. Ja. Und ich so, hey Steve,
hey,
wie geht's?
Steve.
Ja. Er so, der Name ist Steven. Und es war, der ganze Laune bei ihm mindestens war weg. Ja. Der war so. Und ich dachte, Alter, das dauert 30 Sekunden, hätte mir eine sagen können. Oder die wussten es selber nicht.
Naja.
Ging es ja auch. Aber,
ja. Du redest jetzt viel über Zufall und man merkt ja auch, dass du extrem mit dieser Stadt dann verbunden warst durch die Jobs, die du gemacht hast und irgendwie immer, wie gesagt, also auch jetzt, wenn du von der Waldbühne erzählst, aber auch wenn man daran denkt, dass du im Radio immer warst, in Rias, im RS2, im RTL und irgendwie immer in dieser Stadt im Radio stattgefunden hast die meiste Zeit. Gab es bei dir irgendwann mal das Gefühl, nicht mehr hier sein zu wollen? Gab es bei dir irgendwann das Gefühl, dass du, weiß ich nicht, wieder in die USA zurück willst? Oder, weil ich weiß noch, also du hast mal erzählt, du hast ja, als du angefangen hast in den USA bei AFN und so, du warst ja erst Sanitäter bei der Army und dann hast du da irgendwie was in Alaska stationiert, was sicherlich sehr aufregend war.
Also, da meint, weil ich wusste, du wirst ja ein paar Dinge fragen, habe ich mir auch ein paar Kopf gemacht. mein allererster Job vor AFN für alle, die mit Radio zu tun haben, war Schlepper. Also, ich, Einzelkind, nix, immer allein, und es war 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, absolut Hochzeit für Disc-Jockeys.
Ja.
Also jeder hat gemacht, was er wollte.
Mhm.
Alle vier Stunden kam ein neuer Disc-Jockey, und der war anders als der davor. Einer hat nur Witze erzählt, der nächste war nur cool, bla bla bla.
Ja.
Das waren meine Geschwister. Ich habe das geliebt. Wenn ich nicht in der Schule war, habe ich nur Radio gehört. So, große Radio-Disc-Jockey-Fan.
Mhm.
Und als ich in Texas stationiert war, ganz jung, ich war noch 17, kam jeden Wochenende ein sehr bekannter Disc-Jockey von San Antonio, Ricky Ware. Ich kenne diesen Namen bis heute noch. Der hieß Ricky Ware. Und jeden Samstagabend hat er Platten aufgelegt, alte 45s und die großen Löcher drin, für die GIs. Und da kamen die Frauen in die Gegend, um diese Luftwaffe-Basis, wo wir waren. Und es war Friday Night Dance, Meet Girls, lots of fun. Und ich, als er kam, ich sagte, Alter, ich bin dein größter Fan. Es ist so geil, dass du hier bist. lass mir dir helfen und ich könnte seine Platten aus seinem Auto, weil er brachte dann 150, ja, 245s mit, ja, und hat die dann aufgelegt. Ah. Und ich habe immer sein Auto ausgemistet,
ah, das ist ja
und
cool,
die Dinge ins Riesenhall hinlegen. Ja. Ja. Das ging monatelang. Und dann durfte ich nach ein paar Monaten, weil er ging immer Kaffee trinken mittendrin irgendwo, dann war keine Musik.
Genial.
Und er hat mich Platten auflegen lassen. Ah. Du darfst hier nicht sagen, aber du darfst die Platten auflegen. Und das war, schlepp die Platten, leg zwei, drei auf, während Ricky Ware seinen Kaffee trinkt. Und das war für mich big time, Alter. Du bist jetzt,
ja,
das war die geilste, wenn ich daran denke, was das für eine Rush war.
Ja.
Weil da war ich Kumpel mit diesem sehr bekannten, beliebten Disc-Jockey. Ja. Der war wirklich Nummer eins da.
Ja. Also quasi angefangen als Pinkelpausen-DJs.
Ja,
DJ.
Eigentlich ja, für ihn. Also die anderen haben ja nur getanzt. Die junge Soldaten haben die Frauen gejagt und es war, aber...
Wieso bist du denn eigentlich zur Army? Also du hast ja Schule abgebrochen, bist dann zum Militär gegangen. Aber wieso, wieso geht man zum Militär? Also auch damals, was war daran interessant?
Das kann man heutzutage gar nicht. Nicht meine Kinder oder Enkelkinder können das nachvollziehen. Ja. Die fragen mich, bist du mit 17? Was?
Aber es war so, um rauszukommen. Also ich habe mir dann gedacht, wahrscheinlich einfach, weil du in die Welt wolltest, weil du irgendwie weg wolltest.
Das auch.
Ja.
Also die Umfeld... muss man schon, ich meine, ich habe mein Vater und seine beiden Brüder waren Soldaten.
Mhm.
Die Männer von seiner Schwester waren Polizisten und
Feuerwehr. Das prägt.
Und es gehört dazu damals. Mhm. Du gehst zur Schule und dann nach der Schule machst du dein 2 bis 3, 4 Jahre in der Militär und dann fängt das Leben an.
Ja, verstehe.
So war es.
Mhm.
Und für mich war ein kleiner Klugscheißer. Ich bin mit 13 schon nicht mehr in der Schule gegangen. Hab praktisch
mit
nur
13?
Ja, ging nicht. Also meine Eltern waren geschieden. Meine Mutter hat keine Kontrolle über mich. Und ich bin wirklich nur auf die Straße. Autos gestohlen und alle möglichen Dinge.
Ja.
Wie dumme junge Leute machen.
Ja.
Und die haben mich erwischt beim Diebstahl. Und der in der Gericht hat der Typ gesagt, eigentlich, es wäre eine gute Idee, dass du hier ein anderes Umfeld findest.
Ja.
Und ich dachte, ich wollte sowieso, Milwaukee ist so wie Eisenhüttenstadt.
Ja.
Also das ist, und so habe ich gesagt, okay, alles klar. Weil meine Mutter, die hat ja den Sorgerecht für mich, musste unterschreiben, dass ich mit 17 in der Luftwaffe gehen könnte.
Ja, ja.
Hat sie denn gemacht und dann bin ich...
Ja. Und du hast ja dann, wie gesagt, als Sanitäter lange bei der Army gearbeitet und dann wolltest du, dann hat dich das ja auch mit diesem Radio-DJ, den du kennengelernt hast und die du alle so toll fandst, wolltest du es auch machen, hast dich dann bei AFN beworben in deiner Militärzeit.
Genau.
Ja.
Und die haben gesagt, okay, Stimme geht, kannst du kommen.
Ja, ganz kurz, weil das fand ich nämlich bemerkenswert, dann hast du es da gelernt, erstmal irgendwie sechs Wochen Radio, 6 Wochen Fernsehen wurde euch dann beigebracht und so. Und dann kamst du mit 9 anderen DJ-Schülern zusammen, ich glaube nach Laos, weil da gerade 9 andere DJs abgestürzt sind. Ein Flugzeug mit 9 Radio-DJs ist abgestürzt und hatten euch 10 dahin versetzt.
Also es war so, dass ein F4 Phantom Düsenjäger kam zurück aus Vietnam mit Filme drauf, Sicherheit. Top-Sicherheit, Basis war das. Und normalerweise, wenn ein Flugzeug zurückkam aus Vietnam und ein Problem hat, haben sie gesagt, hier, bucht von Siam, rin und fertig ist es.
Ja.
Aber weil dieser Film drauf war, mussten sie versuchen, es nach Hause zu bringen.
Mhm.
Und es kam zurück nach Udorn, ist ja an der Grenze, es war 35 Kilometer von wir entfernt. Auf den Landebahn hoch, rüber hat der Dach von der Offizierclub weggenommen und landete auf der AFN-Sender zum Schichtwechsel.
Ach du Scheiße.
Und da waren 9 Leute, die dort gestorben sind.
Ach du Scheiße.
Und einer hat den Glück in Unglück, der war in der Philippines, er hat ein paar Tage davor sein Bein gebrochen und war
und
nicht da.
Nicht da, ja, verstehe. Ja.
Und die haben uns rausgeholt aus der Schule, haben gesagt, ab. Und so bauten wir, also als wir ankamen, gab es ja keinen Sender. Das heißt, wir sendeten aus den Wohnwagen
ja.
von der Bank of America Manager, der gesagt hat, okay, nimm mal so Schlafzimmer, war Platten, Bibliothek. Ja. In eine kleine Zimmer gab es den On-Air-Studio. Ja. Alles schon mal aus dem Nix.
Improvised.
Und die haben uns ja aus Teakwood und Scheiße gebaut, eine neue Radio- und Fernsehstudio. Und
crazy.
Es war crazy, aber es hat den Vorteil, dass wir dürfen alles machen, was wir wollen. Because keiner wusste, also erstmal kriege ich Scheiße, darüber muss man nicht reden.
Klar.
Aber wenn du da drinnen bist, es interessiert doch keiner, was du machst. Mach dein Ding, na? Und wir lassen dich in Ruhe. Ich fand das super, weil ich wollte nicht irgendjemand mir tausend Dinge sagen, was ich machen soll.
Ja.
Es war geil. Ich habe jeden Tag eine eigene Sendung gehabt. Mittags habe ich ja Jazzmusik gespielt eine Stunde und abends habe ich dann Country-Musik gespielt.
Ja. Du warst großer Country-Fan damals,
ja.
Muss man
absolut.
Sagen.
Absolut. Ja. Und ja, und da war es für mich absolut klar, dass ich, wenn ich wirklich da drinnen war und wirklich in der Alltag, weißt du, das erste Mal, wie gesagt, ich war eine junge Klugscheiße und Problemkind und alles. Wenn das erste Mal in meinem Leben, dass ich fühlte, dass ich wohl fühlte, ist in diesem Radiostudio zum ersten Mal.
Ja.
Ich kam in diesen Studio rein und habe gesagt, hey, hier bist du zu Hause. Du weißt, das ist dein Umfeld.
Ja.
Und ich habe mir dann schon vorgenommen, nie wieder irgendwas anderes zu machen. Forget it.
Ja.
Und es hat ja relativ
ganz gut funktioniert.
Ja, hat ja auch gut. Ich meine, das Problem bei mir war immer, dass ich wollte niemals Programmchef oder Berater oder ganzen Mist.
Ja.
Ich wollte nur Discjockey sein. Aber nach einer gewissen Zeit geht das gar nicht mehr.
Ja.
Du musst ja irgendwie die sagen, hey, das musst du mal machen.
Ja.
Ja, habe ich denn gemacht.
Aber du bist immer wieder ans Mikro zurück.
Ich habe das nie aufgegeben. Auch bei RSY, als ich auch schon wieder so eine komische Nummer. Ich war bei RTL, habe dort die Mittagssendung gemacht.
Aus dem Wohnwagen auch.
Ja,
ähnlich wie in Laos, auch aus dem Wohnwagen.
Nicht nur, was die ja heutzutage nicht gerne zugeben, die erste Sendung von 104.6 RTL aus Berlin habe ich gemacht.
Ja.
Weil sie waren alle noch in Luxemburg und ich habe aus diesem 13 Meter langen Wohnwagen mit Satellitenschüssel oben drauf. Hey, wir haben meine Stimme haben wir über Satellit nach Luxemburg geschickt.
Ja.
Da hat ein Techniker meine Stimme zusammen mit der Musik gemischt, wieder über Satellit zurück nach Berlin. Alles dauerte 4 Sekunden Zeit. Es war total crazy.
Ja.
Aber wir haben, als ich da war, leider einer von unseren Roadies von Spliff ist gestorben.
Mhm.
Er hat eine Frau und zwei Kinder. Dann haben wir gesagt, wir machen in Huxleys Neue Welt ein Benefizkonzert.
Mhm.
Das Geld, das wir einnehmen, geben wir seiner Familie.
Mhm.
Alle haben umsonst Spliffers, alle. Also die ganze Berliner Szene. Es kam einer von den Gesellschaftern von der RS2. War mal RIA2? Nummer 1 in Berlin, 300.000 Hörer in der Durchschnittsstunde plus. Der Sender nach der Privatisierung ist runter auf 60.000. Also wirklich.
Gut gelaufen.
Ende der Veranstaltung. Haben Sie einen geilen Plan gehabt? Und er sagte zu mir: Wir machen eine Liste von möglichen Programmchefs von RS2, um wieder neu zu starten. Und ich dachte: Alles klar. Ja, mach mal einen Namen drauf. Und total vergessen. Danach ist alles vorbei. Und Tatsache, 6 Wochen später kriege ich einen Anruf, ob ich Lust hatte. Und ich war in Urlaub.
Ja.
Also Knochenarbeit, RTL am Anfang war Knochenarbeit. Ich habe keinen Tag frei, keinen Urlaub, gar nicht.
Ja.
Und hatte aber eine kleine Versteck in Brandenburg, in der Nähe von Neu-Hardenburg. War da draußen endlich mal. Und die rufen an und sagen, hallo, wir wollen mit dir reden. Und ich war so, ich habe gesagt, weißt du was, ich bin jetzt in Urlaub in mein kleines Haus in Brandenburg. Und wenn ihr mit mir reden wollt, komm raus. Und ich dachte, es kommt irgendeiner. Es kommt der ehemalige Intendant von NDR, Herr Dr. Peter Schiebe. Und und einer ganz großen Berliner Rechtsanwalt, ja, der die Hauptgeldgeber war, ja, auf diesen Hof bei mir, sind ja fast gefressen von den Mücken und alles. Und das war der Anfang. Dann haben wir ein paar Wochen hin und her, wie das so mal ist. Na, ja, wie, was kostet das und wie, okay, sieht's aus? Und so bin ich zurückgekommen als Programmchef.
Aber du hast den Laden auch ordentlich umgedreht und wieder auf die Bahn. Auf,
ja, von worst to first. Also es war schwierig, weil es waren noch viele Kollegen da, mhm, von Rios, mhm, die für die Privatisierung rübergekommen. Für den war ich eigentlich der Klassenclown.
Ja.
Na, so der Army, ja, der kann kein Deutsch und der macht mal der Morning Show. Und, mhm, netter Kerl, aber man muss ihn nicht ernst nehmen.
Ja.
Und das muss ich.
Ihr Chef.
Und, ja, jetzt bin ich Chef. Ja. Und viele von denen haben mir erstmal gesagt, wir verpieseln uns. Ja. Mit mir geht das nicht.
Ja.
Ein paar andere gab es ja richtig Stress und also neben alle anderen Probleme, dass man hat einen Sender, der tierisch abge. Aber es war eine geile Zeit, Radio zu machen, weil wir haben wirklich no rules. Ne?
Ja.
Niemand so wusste, war 91, 92, glaube ich, wie geht's weiter?
Ja.
Also Medienanstalt Berlin-Brandenburg, da gab es eine, aber die wussten auch selber nicht ganz genau, wie das alles geht. Und wir haben einfach das gemacht, was wir für
richtig gehalten haben.
Ja, ja, und, ja, alle Dinge, die nicht erlaubt waren. Ich weiß noch, es gab, alle Radiosender haben in den 90er Jahren über Fax Werbung gemacht.
Ja.
So, plötzlich gibt es ein neues Gesetz, die haben nichts anderes zu tun. Na, Kriminelle an jeder Ecke, Scheiße hier läuft, nix. Und die machen ein Gesetz, dass du nicht mehr Fax,
ja,
Werbung schicken könnte.
Ja.
Dann fängt ab Montagmorgen keiner mehr, da gibt es eine Strafe. Gut, wir haben 120 Faxmaschinen gemietet,
ja,
und im Gang hingestellt und haben alles Werbung geschickt, was ging überhaupt. Ab an der Bürgermeister bis hin zu überall. Und am Montag haben wir gesagt, okay, jetzt ist es vorbei. Ja. Aber es ist irre. Die waren, es gab immer irgendwas, die sie regeln wollten,
ja,
was du nicht kannst.
Ja.
Wir haben eine Abmahnung bekommen. Es gab eine Zeit, wo ich und Arno Müller gegeneinander immer wieder Abmahnungen geschickt haben,
ja,
weil die irgendwas gemacht haben, die nicht machen. Und wir haben was gemacht. Und Freitagnachmittag kommt der Gerichtsvollzieher,
ja,
den kannten wir fast bei einem Vorname, aber dieser Gerichtsvollzieher war niemals da. Und wir hatten Promos zu laufen, wo wir irgendwas gesagt haben, I don't know, RTL, ja, ist scheiße. Oder, ja, irgendwas, ja, die wir nicht sagen dürfen. Ja. Und das müssen wir sofort aufhören oder müssen wir, wie sie quasi 50.000 Mark bezahlen.
Ja.
Und der Geschäftsführer war nicht da. Und die Empfangsdame sagt, Rick, kannst du hier runterkommen? Weil wenn er nicht da war, saß ich an der Thron, ja, sozusagen. Ja. Wir haben ein Problem. Ich kam da mal runter und es ist der Gerichtsvollzieher.
Ja.
Und ich kam durch die Tür und er sagt, ey, alter Army, wie geil ist das denn? Ich habe nicht gedacht, dass ich dich hier sehe. Haben wir gequatscht eine halbe Stunde und dann hat er vergessen, meine Unterschrift zu kriegen,
ja,
an diese Papierkram von der Gericht.
Ja.
Ich gehe mal wieder oben. 20 Minuten später, Telefon klingelt, die Empfangsdame, sie sagt, der Gerichtsvollzieher ist am Telefon.
Ja.
Er sagt, hey, Alter, wie geil, aber ich habe vergessen, deine Unterschrift zu holen. Ich sagte zu ihm, ich weiß gar nicht, wer Sie sind. Was wollen Sie mit mir? Ich kenne Sie nicht. Und wieso duzen Sie mir? Das war geil. Und so können wir die Dinge laufen lassen bis, ja, Montag. Dann war der Geschäftsführer da, dann hat er die Scheiße unterschrieben. Ja. Aber es war wirklich wilden Westen. Es war
total.
Es hat immer wieder Spaß gemacht, weil jeden Tag kam der nächste crazy, was geht denn hier ab?
Ja, ja, ja. Was muss Radio heute noch machen, um wieder so aufregend zu sein, wie es damals war? Was fehlt Radio heute?
Ja, ich weiß, was fehlt, aber ich überlege, ob das machbar ist. Also,
ja,
also Radio braucht Personalities, also, mhm, Leute, die wirklich anders sind.
Mhm.
Und die gehen nicht mehr zu Radio, die gehen zu YouTube, TikTok.
Mhm.
Also die machen ihr eigenes Ding.
Ja. Ja.
du magst auch deine eigenen Dinge. Also ist ja keiner sagt,
aber ich kann keine Musik spielen, das ist das Problem. Ich kann keine Musik spielen.
Das ist was anderes. Aber du magst, was du willst und du lässt dir keiner da einreden.
Ja.
Als ich jung war und angefangen habe und als ich Programmchef in den 80er, 90er Jahren war es so, du kamst nur im Radio, wenn du Talent hast.
Mhm.
Aber es gibt ja ein paar Grundregeln und die musstest du nachhalten, dann musst du einhalten, um dass es läuft. Kennst du den Chef von Jam FM?
Nee.
Andreas Frutiger. Der war, bevor er im Radio angefangen hat, war befreundet mit meinen Sekretären bei RS2. Und er hat einen Kumpel und die beiden haben bei Alex damals, das war der öffentlich-rechtliche Free, jeder könnte hier Radio machen.
Und so Isabel, offener Kanal war das.
Der offene Kanal, so hieß es. Genau. Und Isabella hat mir gesagt, diese beiden Typen sind radioverrückt und sie wollen unbedingt Radio machen. Ich sage, lass mir mit den Scheißen. Der Sender ist am Arsch, ich habe ja keine Zeit. Und sie hat mir wirklich jeden Tag, und er hat gesagt, okay, Friday Afternoon, 17.45 Uhr und 18 Uhr bin ich hier weg.
Ja.
So, es kommen diese beiden crazy Typen in mein Büro, sitzen am Tisch, wie hier wir sitzen, und ziehen ihr Sweatshirts auf. So, weg, Sweatshirt weg. Und beide haben T-Shirts an, wir lieben Rick Delisle. Und er hat gesagt, crazy genug. Ihr habt so kein Thema, wir machen was. Und wir waren an der Zeit, wo wir nicht wussten, was wir für eine Morningshow brauchen. Eine crazy Morningshow oder eine warme und freundliche Morningshow. Am Ende haben wir warm und freundlich entschieden, weil nicht so viele Leute abstoßen mit denen.
Ja.
Aber Holzi, hieß er, der andere, und Frudi, habe ich einen Samstag-Nachsendung gemacht. Und ich habe gesagt, jede Scheiß könnt ihr machen, I don't care. Aber am Anfang musst du sagen, 94.3 RS2. Und am Ende von der Bit musst du auch.
Ja.
Und die haben die craziest Dinge gemacht. Also so cool. Und auch mit Hörer, wo keiner auf diesen Ding, ich weiß noch, die haben ein Bit gemacht, wo sie angeblich eine Katze aus dem Fenster rausgeworfen hat, im Studio, um zu sehen, ob es wirklich auf dem Pfoten landet.
Ja.
Und da rief eine alte Omi an, aus dem Wedding, und er hat den schon die Leviten gelesen, was machen sie denn da für eine Scheiße? Und Frudi sagt, nee, das ist hier in die erste Etage, das war alles. Und sie sagt, ich bin schon da gewesen, das ist der siebten Etage. Und das haben sie gesendet. Es war so geil. Die haben also wirklich Dinge, die niemand anders gemacht hat. Aber am Ende haben wir entschieden, das ist zu crazy.
Ja.
Und der ist dann seinen Weg gegangen, hat viele Dinge gemacht und jetzt ist er der Chef von Jam FM.
Ja.
Und ich bin sicher, dass die alle Freiheit haben, bei Jam FM zu machen, was sie wollen, weil Frudi ist einfach crazy.
Ja.
Aber das waren die Leute, die du brauchst.
Na,
solche, also eine 18 Jahre alte Frudi brauchst du heute. Das Radio, es interessiert doch kein Arsch, was, sorry, aber es ist so.
Ja.
Weißt du, ich war eine kurze Zeit bei KISS FM Programmchef.
Ja.
Hab Dirty Danny zur Morning-Tante gemacht.
Ja.
Die ganze Stadt auf dem Schulhof haben nur geredet, was hat Danny gesagt?
Mhm.
Was hat Danny gesagt gestern? Was hat Danny gemacht? Mhm. Es war ein Naturtalent. Und das war klar zu sehen, dass sie ein Naturtalent war. Und Danny war immer bereitwillig, alles mitzumachen.
Ja.
Alles mitzumachen. Wir haben sie einmal tätowiert während der Sendung. Und da haben wir aufgehört, während die Musik spielt, dass er wirklich nur hörte, wie wir sie tätowiert haben. Danny kreideweich auf dem Fußboden, ich so Schokolade ins Maul geschmissen, dass sie nicht stirbt. Wir haben Fuck You Hotline als Benchmark. Wir haben Extreme Mikrowelling.
Ja.
Also alles nur weird shit, aber talk of the town, das geht nicht mehr.
Ja.
Also kannst heutzutage, ich stelle mir das vor, wie ich versuche, so irgendeine Gesellschafter oder zu sagen, und jetzt würden wir machen Fuck You Hotline every 50 minutes. Wie bitte? Hast du denn Lizenz gesagt? Interessiert mich nicht. Wir haben bei KISS, Marco Brandt war mein Nachfolger, denn ich habe 3 Monate lang noch versucht, da und alles auf die Beine zu kriegen. Und Marco hat easy so 100 Beschwerde vom NEMA-BB auf seinen Schreibtisch jeden Tag. Er nimmt jeden Tag eine und hat das geantwortet. Kamen die neue und die gehen und unten auf den Doppel, weil es war, hey, it's radio, we're having a great time. Und es war ein Umfeld, also Ost-Berlin und Brandenburg, die Leute waren endlich mal frei. Ja. Die wollten die Welt sehen, die wollten jede Scheiß mitmachen. Du könntest sagen, hey, jetzt, ich habe einmal zwei Hörer mit nach Sacramento genommen. Du gehst mit der alten Army nach Sacramento Gold schürfen. Dieses Ding haben wir schon mal 2 Monate gezogen im Radio. Und dann bin ich mit diesen beiden Leuten, die ja zufälligerweise beide aus Ost, einer aus Ost-Berlin und einer aus Brandenburg, wir sind nach Sacramento für eine Woche gegangen, haben Gold geschürft. Alles gesehen, so bei Ronald Reagans Haus und bla bla. Es war, es war geil. Es war alles möglich. Also, das wird nie wieder passieren. Ich glaube, ich bin kein großer Fan von Podcasts. Jetzt kannst du mir rausschmeißen.
Das ist wir sind eh fast am Ende. jetzt kannst du es nicht trauen zu sagen.
das Angewohnheit. Eine ganz lange Diskussion zwischen 2 oder 3 Leute habe ich nicht. Ich bin auch 76. Ich bin niemand, froh zu sagen, ich bin in niemand Zielgruppe. Ja. Ich bin so eine alte Knacke und er kann sagen, was er will.
Die Gold Ager, so nennt sich das doch. Die Best Ager.
Best Ager, ja. Das habe ich nie gehört, aber ich kaufe dir das ab. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich weiß, dass es funktioniert. Irgendjemand hat einer von deiner Konkurrenz für ein paar Wochen mich verarscht auf seiner Podcast.
Hatte. Er hat dich in seinem Podcast verarscht.
Ich war nicht dabei. Ja. Er hat mich nur verarscht. Ja. Sollst du dir sagen, wer das war?
Kannst du mir sagen, wer das war, klar.
Baywatch.
Ah ja, ja
alles klar. Haben sie die ersten 10 Minuten. Ja. Ich kenne den nicht und die kennen mich nicht. Ja. Und haben nur gesagt, gibt diesen crazy dude, der ist bestimmt ein Deutschlehrer irgendwo und macht mit einem amerikanischen Akzent im Radio. Und haben mir wirklich liebvoll, aber so auseinandergenommen.
Alles keine Berliner. Also ich bin ja auch kein Berliner, aber die sind auch keine Berliner.
Ja, natürlich. Also das ist, und ja, die einzige Berliner, also der einzige im Berliner Radio, der Berliner, ist ein Army. Ja. Also die reden alle Hochdeutsch. Also ich nicht. Nicht, wenn ich sende. Aber ich fand, die waren nett. Es war eine Verarschung, aber wo kommt diesen Typ her? Was macht er denn da? Und wieso kann er kein Deutsch, wenn er angeblich seit 100 Jahren hier wohnt und alles? Ja. Und da habe ich so viele Mails bekommen, wie du gar nicht vorstellen kannst.
Klar, ist ja einer der größten Podcasts in Deutschland. Also,
ist es? Mit,
ja, Klaas.
Ich weiß das
Klaas
nicht.
Ist ja auch Fernsehstar und deswegen ist das, die sind riesig. Ja, ja.
Also, keine Ahnung. Ja. Also, ich habe nur gesagt, ey, wie geil ist das denn? Ja. Mein Sohn so, hey, kannst du irgendwas machen? Ich kriege hier nur noch ein SMS nach dem anderen. Der sitzt in Dänemark. Und sagt, hey, Billy, I don't know what's going on here. Ja. It's crazy. Also,
du hast ja mal deine Plattensammlung, du hattest, also war auch keine richtige Sammlung, sondern du hast einfach diese ganzen Platten alle immer bekommen, weil du eben DJ warst. Und die hast du dann alle einer Schule in Tempelhof vermacht, die sie auch angeblich immer noch haben. Es gibt irgendwo in Tempelhof eine Schule, die noch deine ganzen alten Platten hat.
Ja, soweit wie ich weiß, es gibt es immer noch. Ja. Die Platten, die ich hatte, also ich habe eine, in Kreuzberg gab es einen Plattenladen, der pleite gegangen ist. Ja. Den habe ich die Ausrüstung abgekauft und in eine extra Zimmer bei mir zu Hause hingestellt. Mhm. Und da habe ich insgesamt, glaube ich, war 10.000 Platten.
Ja.
Meistens LPs. Und alles, was aber Deutsch, ich war ein großer Fan von deutscher Popmusik und Rockmusik, weil ich gesehen habe, das geht, was ich zuerst dachte, das geht ja auf gar keinen Fall. Und aber die lagen nur da, kamen CDs, meine Kinder waren fast 20, interessiert der nicht mehr, der Alter hat hier 10.000 Platten da, irgendwo. Die Enkelkinder waren zu klein, ich musste irgendwas machen und jemand hat mir empfohlen mit diesen Schule in Verbindung, weil er, irgendeiner, der dort arbeitet, ist ein großer Plattenfan. Er hat gesagt, wir nehmen die Dinger ab. Kein Thema. Ich sag, wenn du kommst mit einem LKW, hol die Dinger weg. Meine Frau freut sich. Du kannst die Ausrüstung mitnehmen. Wir haben ein extra Zimmer. Da wird sie bestimmt irgendein Nähmaschine oder irgendwas da hinstellen. Und die sind und haben es abgeholt. Dann haben sie, waren teilweise, ich meine, das war Arbeitszeug. Ich habe die ja benutzt.
Ja, klar.
Und musste teilweise also, neu gebunden werden, dies, das. Und, Und dann haben sie das alles zurechtgebogen. Und die Kinder müssten, Jugendliche, glaube ich, sagt man heutzutage, ein Mark bezahlen für so eine Karte.
Ja.
Und dann können sie alles ausziehen, auschecken, was sie wollen und anhören. Und es ist ein paar Jahre her, aber ich habe eine Mail von dem Typ bekommen. Er sagt, es ist immer noch da, wir machen es immer noch. Das sind inzwischen, ich meine, das sind Platten aus den 70ern, 80ern, von Gruppe, der keine mehr kennt. Ja, Duesenberg und Bleitreu Revue und Bellamy und aber auch bekannten Dinge. Ja. Aber
ist das jetzt die Rick DeLay Gedenkbibliothek, die die da haben?
Nein, ich glaube nicht. Also so weit sind wir noch nicht. Aber ich freue mich, dass auch das geklappt hat.
Ja, klar.
Weil sonst hättest du die zum BSR nehmen müssen und wegschmeißen. Ja. Und schade, weil...
Das hättest du lieber vorher noch zu mir gebracht. Also,
wenn ich denke, weil ich kannte viele von diesen Künstlern, 70er, 80er, Ende der 70er, Anfang der 80er, das war eine Clique fast. Ja. Treffen sich alle in Quasimodo Club, Delphi Keller, abends, spät, gab es immer ein Jam auf die Bühne. Dann drei Pool-Tables hinten, wo man Pool spielen könnten, Beer for free für den Disc-Jockeys. Künstler müssen sauber bezahlen. Aber ich war ein großer Fan von vielen von diesen Bands, die außerhalb Berlin nie...
Na klar.
Ja, da gab es jedes Jahr in Berlin einen Senatsrock-Wettbewerb. Was ist das für ein Wort für ein Name? Das kann ich ja. Senatsrock-Wettbewerb. Und da hast du von einer Plattenfirma einen Vertrag bekommen und auch Geld und eine Aufnahme. Meistens hier in Lichterfelde in die Audiostudio. Das ist eine von den bekanntesten neben Hall on the Wall damals. Mhm. Und der letzte Gewinner war, glaube ich, Blueprint von...
Also Rainbirds.
Rainbirds. Mhm. Die waren der letzte, die gewonnen haben. Die haben, glaube ich, 10 Miller. Die haben richtig Kohle bekommen. Wusstest du, dass Reinhold Heil von Spliff der Keyboard gespielt hat auf diesen Song?
Auf Blueprint, oder was?
Yeah.
Nein, das wusste ich nicht. Aber Rod Gonzalez, der Bassist von den Ärzten, war ja damals der Bassist von den Rainbirds.
Ja, genau. Das war eine ganz kleine Clique von Leuten, die alle... Kann ich meinen Sohn verarschen?
Hau rein.
Also aus der zweite Album von Nina Hagen hieß Unbehagen.
Ja.
Und das hat Ralph Miller gemischt, zu Ende produziert in Hall on the Wall, also Hanses Studios.
Ja.
Und die Spliff-Jungs waren da, die wollten hören, wie es klingt. Und dann, die haben mich angerufen und gesagt, komm vorbei. Und wir gehen dann mal essen, war unten. Also unten, ich weiß nicht, ob da immer noch ein Restaurant da ist. War ein sehr schönes Restaurant.
Im Hansaschuh, glaube ich, nicht mehr. Nee, da am Potsdamer mehr. Platz ist da ja, glaube ich, nicht mehr. Ja.
Aber es war mittendrin, ganz allein auf diesen verlassenen Gegend. Er hat gesagt, okay, komme ich vorbei, aber ich muss auf meinen Sohn aufpassen. Billy war, glaube ich, ein Jahr, vielleicht eineinhalb Jahre alt.
Ja.
Und in diesem Studio, man kann es heute sehen, der Mischpult war easy 10 Meter lang.
Ja, diese 48-Spur-Mischpulte.
Ja, genau. Und wir kamen rein, plötzlich, wie das ist mit Kleinkindern. Billy hat die Hosen voll. Und er hat gesagt, ey, Tom, wie muss ich hier? Er sagt, die letzten paar Meter von dem Mischpult kannst du benutzen. Die brauche ich nicht. Und da habe ich Billy die Hosen schon... die Windel gewechselt, während Tom Unbehagen gemischt hat. Oder immer, wenn er, der ist inzwischen schon über 40, und wenn er so die großen Hosen anhat, dann erzähle, wie ich ihm seine Windel gewechselt habe in der Hanses-Studio. Also, aber es war echt, wie man denkt, Rock'n'Roll.
Ja.
Es war nicht heute mit diesen ganzen Anzügen, Scheiße, bis hierher. That's not rock and roll anymore. Ja. Weißt du, dass die Tage, wenn irgendjemand im Kant-Kino einen Fan in die Fresse haut mit seiner Gitarre, weil er böse ist, die Tage sind vorbei, aber es gab.
Das stimmt. Das ist leider vorbei. Eine letzte Frage hätte ich noch.
Ich habe viel zu viel gequatscht.
Überhaupt
aber sorry.
Nicht. Viel zu wenig. Wir müssen unbedingt uns nochmal treffen, weil es noch so viele Sachen gibt. Aber vielleicht zum Abschluss heute eine Frage noch. Weil, wie gesagt, also du bist ja ein Teil von Berlin und du hast diese Stadt in so vielen Zuständen miterlebt und gesehen, wie die sich verändert hat und so. Vielleicht einmal noch zum Schluss, was ist das Tolle, was ist das Schöne, was findest du am besten an Berlin? Warum ist Berlin so toll? So toll, dass du die ganze Zeit hier geblieben bist.
Ich sag's immer wieder, die Berliner. Und das ist ein Teil von das Problem mit Berlin heutzutage, weil es immer weniger Berliner.
Ja, das stimmt.
Also das ist die Berliner, die ich kennengelernt habe, Ende der 70er und quer durch den 80ern, das ist eine bestimmte Mindset. Ne? Mhm. So, wir sind hier, da ist der Mauer, wir sitzen alle zusammen und wir müssen auskommen.
Ja.
Ob das die Türken sind, an Paul Linke Ufer mit den, mit den Türkenmarkt morgens oder in Kreuzberg, wo du einen Donner, also damals hast du keinen Donner gefunden, da musst du nach Kreuzberg gehen. Oder ob es die, also der Klempner in Rudow oder die waren alle so irgendwie und gemischt, also nicht einheitlich, sondern ja, es gab den Kriegsdienstverweigerer, es gab True Blue CDU Mitglieder, es gab alles hier, alle gesagt haben, wir müssen irgendwie zusammenhängen.
Wir sind zusammen eingesperrt, wir müssen mit klarkommen.
Genau, wir müssen schauen, wie wir das Ding hier auf die Reihe kriegen. Mhm. Und das war eine bestimmte
Energy.
Einstellung. Mhm. Ne? Eine bestimmte, und das, ich fand super. Ich kam aus Südostasien, ne? War 4,5 Jahre lang während der Vietnamkrieg dort. Mhm. Und Berlin war edgy. Das ist der einzige Ort, wo man wirklich sagen könnte, hey, ich meine, die schießen Leute noch an der Mauer. Also das ist hier very, very tricky.
Ja.
Und dass Leute freiwillig sich dann hinkommen und hey, gut ab. Also das ist eine, und so, und Berlin ist jetzt was ganz anderes. Musste passieren.
Klar.
Also Milwaukee ist bestimmt nicht mehr Eisenhüttenstadt, wobei ich glaube, es wahrscheinlich ist. Es ist nicht mehr das, was es einmal war.
Ja.
Es ist, ey, in dem Moment, dass Tausende von Politikern hier kommen, hast du das ganze Staat geändert. Gab es früher so ein wichtiger Politiker, der regierende Bürgermeister. Ja. und das war es denn schon. Gab es ja nichts anderes hier. Ich weiß noch, sagt der Flieger was? Jürgen Flieger?
Ja klar, der Fernsehfahrer.
Der war zuerst der Radiofahrer. Ich habe ihm einen Job gegeben bei RS2. Nein, der hat
du bist
jeden
also
Morgen
schuld. Du bist schuld.
Und er hat bei, also der hat jeden Morgen bei uns eine Rede gehalten. So eine kleine, hey, Jürgen Flieger hier. Und dann hat er mein Telefon benutzt, um mit Hörer zu quatschen. Das war eine sehr schwierige Zeit in Berlin. Und eines Tages sagte Jürgen mitten in der Morning Show live, es ging um eine Debatte, Bonn oder Berlin. Und er sagte, wahre Flieger sagt, wegen mir sollen die Arschlöcher in Bonn bleiben. Ich sage, Jürgen, das kannst du gar nicht sagen, es ist Radio. Das war, und der, das blieb, er war mal 4, 5 Monate bei uns, bevor die, irgendjemand auf die Idee gekommen ist, hey, das könnte man schon mal im Fernsehen machen.
Fernsehen zu packen, ja.
Und er hat gesagt, hey, mein Job, Flieger, sein Job ist sehr viele Leute zu erreichen und ich erreiche viel mehr Leute hier. Ich glaube, es war Sat.1, könnte sein.
Nee, es war glaube ich sogar ARD, ich glaube, es war ARD.
Später.
Ah ja,
aber auf jeden Fall war es so, hey, ich verstehe das.
Ja.
Und der war ein cooler Typ, der war jeden Morgen da.
Ja.
Morgens um 5 oder 6 Uhr war er da. Und als er wegging, dann habe ich hier bei die Ecumenical Blablabla in Berlin, habe gesagt, Jürgen geht, ich hätte gerne eine neue
Fahrer?
Fahrer?
Ja.
Haben gesagt, nee, wir haben niemanden, der morgens früh aufsteht. ich so, die Kirche sind leer, Alter. Also hier kannst du schon mal 100.000 Leute in der Durchschnittsstunde erreichen. Ja. Und du hast niemanden, der aufstehen möchte. Das kann gar nicht wahr sein. Ich war wirklich, wo ich gedacht habe, das kann gar nicht wahr sein. Aber Jürgen war ein cooler Typ.
Ja.
Jürgen war immer Verlass.
Aber dass du dann keinen Ersatz mehr gefunden hast, ist vielleicht the most Berlin thing ever, dass selbst die Leute von der Kirche keinen Bock haben aufzustehen. Lieber Rick, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist.
Ich habe zu danken.
Es war für mich der Hammer, diese ganzen Storys also. Ich fand es mega, mega toll, mich mit dir unterhalten zu können.
Alter, wenn du einen alten Mann was fragst, kann er ja tagelang reden. Das ist eine große Gefahr, die du eingegangen bist. Aber danke dir für die Einladung.
Ich fand es ganz toll. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei der Nils Bokelberg-Erfahrung. Und bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
Die Nils Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.